Mensch, 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 warum es sich wirklich lohnt, über sich selber nachzudenken, Selbstreflexion als Erfolgsfaktor.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Mensch, Mensch, Mensch. Warum es sich für dich wirklich lohnt, selbstreflektiert unterwegs zu sein als Erfolgsfaktor. Und darüber reden wir heute in dieser Podcast-Folge mit einem natürlich wieder, wie immer, speziellen Gast. Ingo Leibner ist mehrfach Autor und schreibt ein Buch nach dem anderen, ist ja auch regional für die Wirtschaftszeitung Econo immer unterwegs. Und Ingo hat ein Faible dafür, besondere Themen aufzunehmen und sich immer sehr tief mit Themen zu beschäftigen. Und deswegen Mensch, Mensch, Mensch. Alle Menschen reden über AI. Und deswegen reden wir heute über Menschen. Erstmal herzlich willkommen, Ingo, bei uns heute hier im Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich da heute dabei sein darf.
Ja, gerne. Ich hoffe auch auf Dauer, weil die Sendung wird ja hoffentlich von ganz vielen Menschen gehört. Und steigen wir mal direkt mit einer Frage ein. Alle Welt redet über AI, warum redest du über Menschen?
Weil ich immer mehr das Gefühl habe, dass der eigentliche Wettbewerbsfaktor für die Wirtschaft in Deutschland schlichtweg der Mensch ist. Und in der Vergangenheit wurde der Mensch in seiner Würde nicht mehr ernst genommen. Er wurde oft als Kostenstelle definiert, als Manövriermasse für Effizienzprozesse und für Restrukturierungen. Und dabei ging vollkommen verloren, dass eigentlich der Mensch immer im Mittelpunkt stehen muss. Klar, das ist fast schon ein Allgemeinplatz, aber leider ist auch der längst ausgestorben in der Diskussion. Und deswegen haben wir unser Buch bewusst genannt, Mensch, Mensch, Mensch. Denken wir doch einfach drüber nach, wie wichtig der Mensch eigentlich für Unternehmen und für die Wirtschaft ist.
Das spricht mir natürlich aus der Seele. Zufällig habe ich gestern beim Joggen fällt mir immer Sachen ein und dann nehme ich mein Handy raus und dann nehme ich dann Reels zum Beispiel für TikTok und für Insta auf und dann der letzte Reel hieß Vergiss Shareholder Value. Rede über Stakeholder Value, wenn wir schon in Amerikanisch sind. Weil eigentlich muss man als Unternehmer dafür sorgen, dass es einem selbst, seiner Familie, seinem Umfeld, seinen Leuten, und zwar nicht nur seinen Mitarbeitern, seinen Kunden, seinen Lieferanten, da sind wir genau wieder bei dem Faktor Mensch, nicht als Kosten, sondern als Wirkungstreiber, wenn wir so wollen. Und deswegen finde ich das ein super gutes Thema. Human Resource, der Mensch als Ressource zum Ausbeuten, oder was wird das, wenn es fertig ist? Also von da machen wir da möglicherweise ein großes Fass auf. Was ist denn dein Beweggrund dahinter?
Der Beweggrund dahinter ist, dass ich immer mehr das Gefühl habe, auch durch meine Recherchen im Wirtschaftsbereich und durch mein Studium der VWL und viele, viele Beobachtungen in der Welt, dass sich unser Wirtschaftssystem mittlerweile zu Tode siegt. Also ich habe das Gefühl, wenn wir so weitermachen, werden wir zwar unglaublich effizient, unglaublich erfolgreich und noch die letzten Profite aus diesem Planeten herausgedrückt haben, aber an den wirklichen, echten menschlichen Bedürfnissen gehen wir damit schon lange Zeit vorbei. Und deswegen ist es eben so wichtig, sich damit zu beschäftigen, was treibt Menschen eigentlich um. Und das versuchen wir auch in unserem Buch darzustellen, indem wir uns mit seelischen Grundbedürfnissen auseinandersetzen. Also es ist eben für Menschen extrem wichtig, dass sie ihren Selbstwert stabilisieren können, dass sie sich gut fühlen mit sich selber. Wir haben das Motiv der Beziehung und der Bindung. Das ist ganz entscheidend. Und gerade Bindung und Beziehung wird ja in modernen wirtschaftlichen Beziehungen, in Anführungszeichen gesprochen, gerne beiseite gekehrt, weil am besten ist ja der bindungslose freie Mitarbeiter, den man austauschen kann, gegen den, der dann scheinbar die besseren Profite bringt. Dann gibt es ein ganz wesentliches Moment für uns Menschen, das ist Orientierung und Kontrolle. Wir müssen das Gefühl haben, wir haben die Sache im Griff, mit der wir uns beschäftigen. Und auch unser Unternehmen, unsere Umwelt sollte etwas sein, was wir verstehen und durchdringen. Und genau das ist heutzutage an vielen Stellen nicht mehr der Fall. Es werden Entscheidungen getroffen, die wir nicht nachvollziehen können. Es gibt bürokratische Monster in der Welt, die uns verschlingen. Wir haben sehr viele Erlebnisse, wo wir einfach merken, uns schwimmt eigentlich alles davon, was für uns wichtig ist und wo wir eigentlich eigenständige Entscheidungen treffen sollten. Und dann gibt es natürlich ganz basal immer natürlich den Wunsch nach der Vermeidung von Unlust und dem Gewinnen von Lusterlebnissen. Wir wollen Freude haben am Leben, wir wollen Spaß haben, wir wollen Erlebnisse haben, Naturerlebnisse und ähnliches. Und genau an diesen Grundbedürfnissen müssen wir gucken, was trifft dazu, was trifft eigentlich noch in unserer Welt darauf, dass man sagen kann, ja, da werden Grundbedürfnisse wirklich befriedigt. Und wir sind in unserer Darstellung, in unserem Buch in der Barney-Welt gelandet, bei einem Zukunftsforscher namens Caschio. Und der beschreibt unsere Welt genau in der Art, wie sie heute ist, als ein brüchiges System, Angst beherrscht, nicht linear, wo einfach Prozesse ablaufen, die wir nicht mehr in der Hand haben. Ich denke an CrowdStrike zum Beispiel, die Software, die plötzlich global für Fehler gesorgt hat vor ein paar Wochen und uns gezeigt hat, wie verletzlich unsere IT-Systeme sind aufgrund ihrer enormen Vernetztheit, in der sie bisher existieren. Und dann eben der letzte Punkt, wir verstehen gar nicht mehr, was in dieser Welt passiert. Das ist das dritte oder vierte Element von Caschio. Und wenn man das jetzt mal überlegt, wir wollen gerne Kontrolle, wir wollen Orientierung und dann haben wir es mit einer solch chaotischen Welt zu tun, das destabilisiert unser Ich und unsere Möglichkeit, mit der Welt gut umzugehen. Und das ist Thema in unserem Buch. Wie können wir Wege finden der Selbstreflexion, des über uns Nachdenkens, um besser mit dieser Barney-Welt, wie es Caschio nennt, umzugehen?
Da waren ja jetzt ein Haufen Themen drin, mit denen man ja mit jedem Unterpunkt, ich weiß nicht, wie viel Diskussionen aufmachen kann. Erstmal wow, das sind ja auch sehr sozialkritische Themen drin, die ja ganz viele sehr grundsätzliche Trends in Frage stellen. Und nehmen wir mal den, Leute wollen ja gerne Klarheit haben, die wollen es beherrschbar haben, Klammer auf, Klammer zu. Das Thema Burnout und Depression hat ja, ich hab Rücken, schon lange überholt, weil genau da kommen ja so, ich bin nichts wert, ich krieg ja nichts gebacken, ich krieg ja nichts mehr bewegt, ich verstehe es gar nicht mehr. Das Gefühl, abgehängt oder leer zu sein, in Anführungszeichen jetzt vielleicht etwas kurz und lapidar gesprochen. Wo wären denn, unsere Hörer sind ja Unternehmer, wo wäre denn aus deiner Sicht der Wirkhebel in der Reflexion oder auch in dem, ich fast hätte gesagt, Schutzraum Unternehmen. Wir können ja ein Stück weit schon gestalten, wie unsere Unternehmen funktionieren. Zumindest mal bei der Welt der Arbeit, die wir da in unserem Unternehmen bieten und dann damit indirekt auch bei den Familien der Leute, die bei uns arbeiten, ob jetzt als Angestellte oder als Dienstleister, als Lieferanten. Also da haben wir ja doch einen erweiterten Kreis. Wo wäre denn deiner Meinung nach der Ansatz, wo wir als Unternehmer wirksam werden können?
Ja, das wichtigste Stichwort lautet Unternehmenskultur im Grunde genommen. Also welcher Geist, welche Kultur wird in einem Unternehmen gepflegt und wie gehen Unternehmer mit dem Problem Hierarchie um? Wie gehen sie mit Verantwortung um? Und wie schaffen sie Freiräume für Menschen, dass sie tatsächlich sich selbst auch erleben können in dem, was sie tun, indem sie auch Selbstorientierung finden und Kontrolle ausüben können? Und ich finde, eines der schönen Beispiele hat mein Co-Autor eigentlich zusammengebaut, nämlich der Thomas Fischer, der ja selber Psychologe ist und führungspsychologische Kurse in der Schweiz gibt. Und er spricht eigentlich von so einem Dreierbegriff von Vertrauen, Misstrauen und Zutrauen. Und das finde ich bringt das ganz gut auf den Punkt, worum es geht. Wir haben in einer patriarchalisch geprägten Unternehmung, wie sie noch vor 50, 60, 80 Jahren sehr oft fortkam, eine eher von Vertrauen geprägte Struktur, so nach dem Motto, der Patriarch wird schon wissen, was er tut, und er verlässt sich auf seine Mitarbeiter, dass sie auf Anordnung ordentlich das erledigen, was er ihnen sagt. Und die Mitarbeiter können darauf vertrauen, na ja, der Patriarch hat das Unternehmen gegründet, der weiß schon, was er sagt, und das läuft. Also es geht hier um Grundtendenzen, nicht darum, dass es das in Reinkultur immer gegeben hat. Jetzt hat sich die Welt komplett verwandelt. Es haben sich Zielvereinbarungen eingenistet, es wurden Controlling-Systeme geschaffen, es wurde auf zahlenbasiertes Controlling sehr stark Wert gelegt in Unternehmen, und damit zog ein gewisses Misstrauen an vielen Stellen der Wirtschaft ein. Die Unternehmer kamen auf die Idee, oder die Manager, wir müssen jetzt unsere Mitarbeiter ganz scharf kontrollieren und dafür sorgen, dass die ordentlich arbeiten. Das kann ich eben tun über diese verschiedenen Instrumente.
Ja, da gibt's ja Tools ohne Ende. Ja.
Und das hat so Überhand genommen, dass man von einer Kultur des Misstrauens sprechen kann, die an vielen Stellen entstanden ist. Und das, wo wir finden, wo wir hin müssen bei Unternehmern und auch bei Menschen allgemein, ist, dass wir wieder zurückkommen, nicht nur zu Vertrauen, sondern zum Zutrauen. Das heißt also, gerade die jüngere Generation legt ja sehr Wert auf sinnerfüllte Tätigkeiten. Die wollen ja nicht einfach nur Vollstrecker einer Kapitalunternehmung sein, um möglichst die Gewinne zu erhöhen, sondern die suchen ja nach Sinn. Und diese Sinnhaftigkeit, die kann ich ihnen geben, indem ich ihnen auch mal etwas zutraue. Ich sage, komm, hier ist ein Projekt, übernimm das bei deiner eigenen Regie. Kümmere dich mal um dieses und dieses Problem und leg mir mal ein paar Vorschläge vor, wie man das lösen kann. Also man einfach merkt, ein Unternehmer oder ein Manager vertraut seinen Mitarbeitern tatsächlich und traut ihnen auch etwas zu. Er gibt ihnen Freiräume zu eigenständigem Handeln. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir für die Zukunft und für die Gegenwart brauchen, dass wir aus dieser Misstrauenskultur rauskommen und wieder in diese Zutrauenskultur zurückfinden. Und was heißt zurückfinden? Sie wahrscheinlich erst in vielen Stellen erstmal aufbauen.
Das hört sich gut an. Warum auch immer mir das gerade einfällt. Früher bei meinen Auszubildenden habe ich immer gesagt, wenn die anfingen, das ist ja schon lange genug her. Das ist jetzt, wenn wir jetzt hier eine Lehre anfangen, du hast 3 Jahre, sind deine 3 Jahre. Du kannst bei mir arbeiten, ich trete auch jede Tür auf im Unternehmen. Es ist alles gut. Das ist wie auf dem Konto. Du kriegst eine Überziehung eingeräumt, die kannst du auch ausnutzen. Wir haben auch noch eine guldete Überziehung, die kannst du auch ausnutzen. Du kannst auch noch einmal auf und drauf, irgendwann bringst du es einfach zurück. Und wir machen das so, es ist deine Lehre, es ist deine Zeit. Ich will auch keine Berichtshefte haben. Ich will nur, dass du in 3 Jahren wirklich was kannst. Und wenn denn du eine Schulnote hast, besser wie 2, braucht man nicht reden, dann hast du einen Job. Und bei weniger als 2 können wir reden. Alles gut. Aber sorg dafür, dass ich dich nach 3 Jahren brauchen werde. Du kannst wirklich machen, was du willst. Mit dem Ergebnis ist mir das völlig gleich. Ja, ja. Und ich traue dir das zu. Ja. Und das machen wir mit allen anderen auch. Also wenn wir jetzt, ich rede ja in meinen Dingen, wenn ich veröffentliche, immer von Patex-Unternehmern, die an allem kleben und an denen alles klebt. Und wenn die loslassen und den Leuten zutrauen und vertrauen, und dann kann auch da was wachsen. Du hattest eben über die Generation Z und Generation Y, die hast du auch im Buch erwähnt. Was unterscheidet die denn deiner Meinung nach sehr grundsätzlich von denen, wie zum Beispiel ich jetzt als Babyboomer und die danach folgenden Generationen? Wo unterscheiden sich denn unsere Werte und unsere Lebensstile?
Wir haben das an 2 Dingen rausgearbeitet im Buch. Und zwar, wenn man sich die Babyboomer anschaut und auch die Xer zum großen Teil, also uns, dann kommt man schnell dahinter, dass wir sehr stark über Rollen unser Ich definieren. Also ich bin Buchhalter bei Siemens zum Beispiel, ja. Das bin ich mein ganzes Leben lang, das klebt auf meiner Visitenkarte, und dann ist meine Identifikation mit dem Buchhalter so. Das heißt, die Rolle ist entscheidend. Dann gibt es die Rolle als Großvater, die Rolle als Vater dann natürlich auch, klar. Und so gibt es eine ganze Reihe von Rollen, die wir erfüllen und von denen wir unseren Benefit praktisch schöpfen, dass wir die ausfüllen. Risiko bei dieser Haltung ist natürlich immer, was passiert, wenn die Rolle wegbricht. Ne? Mhm. Deswegen gibt es viele Vereine zum Beispiel, die einen Ehrenpräsidenten eingeführt haben, wo sie eine scheinbar nutzlose Funktion nochmal jemanden zuweisen, damit er sich nochmal selbst erleben kann als Ehrenpräsident. Obwohl er ja gar nicht definitiv groß was zu sagen hat. Aber das bestätigt ihn nochmal in seiner Würde, in seiner Wichtigkeit sozusagen.
Ah, okay. Guter Punkt.
Und diese Orientierung an der Rolle, die ändert sich im Laufe der Zeit, wenn wir jetzt die nächsten Generationen anschauen, also Y und Z. Mhm. Und deswegen sprechen wir in unserem Buch dann nicht mehr von einer Rollenidentität, sondern von einer Tätigkeitsidentität. Wir können bei vielen jungen Menschen erleben, die machen ihren Buchhalterjob bei Siemens, ja. Aber wenn die ersten Buchstaben durchhaben von A bis K, dann sagen die, das ist mir langweilig, ich will jetzt auch was anderes machen. Mhm. Und dann brauchen sie nach einem Vierteljahr die anderen Buchstaben. Und wenn sie die dann auch durchhaben, dann sagen sie, Debitorenbuchhaltung, sowas reicht mir nicht. Ich will jetzt auch noch Kreditorenbuchhaltung kennenlernen. Und irgendwann einmal wird man den jungen Mann nur dadurch halten können, dass man ihm sagt, du, reformier mal unsere ganze Buchhaltung, bring die mal auf Vordermann, dass die mit modernsten Mitteln funktioniert. Das ist ein Projekt, das vertraue ich dir an. Und dann sind wir wieder beim Motiv des Zutrauens. Und daraus können wir sehen, dass die jungen Leute in der Regel, also man kann nie alles verallgemeinern, muss man vorsichtig sein, Trend. Dass viele junge Leute als Trend oder als Tendenz diesen Wunsch nach Sinnhaftigkeit in sich tragen und an der Sinnhaftigkeit die Welt erleben im Grunde genommen und an der Tätigkeit sinnhafte Erlebnisse haben wollen. Da dreht sich das also um. Die Tätigkeit wird zum Transporteur von Sinnhaftigkeit und ist nicht als solches entscheidend. Und das ist der Unterschied in unseren Augen, den man feststellen kann, zwischen den Babyboomern und auch Teilen der X-Generation und der Y- und Z-Generation.
Interessanter Ansatz. Das heißt also, wenn wir eben über die Barney-Welt gesprochen haben, dass die brüchig und angsterfüllt ist, dann würden wir uns in der eigenen Unternehmenswelt einfach die Sicherheit und die Stabilität und die Rahmenbedingungen und die Sinnhaftigkeit einfach selber definieren, quasi eine Oase bauen.
Wäre sicher eine denkbare Möglichkeit, weil diese Oase gestalten wir ja als Unternehmer nach unseren eigenen Vorstellungen und Ideen. Wir sind ja der Kreator unserer eigenen Welt im Grunde
genommen. Pippi Langstrumpf-Prinzip.
Ja, so ungefähr. Ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Genau, auf den Punkt wollte ich raus.
Wobei das aber auch gefährlich sein kann, weil das kann auch zum Abschweben führen und zur Kollision mit der Realität. Also das ist nicht ganz so das reine Konzept, nur die Welt nach eigenen Vorstellungen zu bestreiten. Aber es ist ein guter Ansatz, zumindest zu sagen, ich baue mir eine Oase und da arbeite ich vielleicht mal ganz anders als der Rest der Welt.
Weil das würde ja zumindest in meiner kleinen, vielleicht vereinfachten Welt heißen, wenn draußen... Ich übertreibe jetzt, wenn draußen die ganz große Welt angsterfüllt, brüchig, sehr volatil, sehr schnell ist, dann hätte ich eine Gegenposition, wenn ich als Unternehmer das schaffe, für meine Mitarbeitenden, für meine Leute, sage ich immer liebevoll, einen Rückzugsort zu schaffen, sozusagen wir wissen, wo es hingeht, wir wissen, was hier jeder macht, wir definieren die Tätigkeiten auch mit Sinn, wir arbeiten gemeinsam an welchen sinnhaften Dingen auch immer. Wir geben den Raum an Sicherheit, an Selbstbestimmung, an Rückhalt, den die Leute brauchen. Und dann brauchen die ja nicht so weit weg.
Aber das klingt schon sehr idyllisch, würde ich sagen, ja. Weil jedes Unternehmen steht im Wettbewerb, jedes Unternehmen wird mit seiner Umwelt konfrontiert und muss sich anpassen und dafür sorgen, dass es up-to-date bleibt mit seinen Prozessen, sowohl innen wie nach außen. Also wir können da keine Kuschelecken einrichten für unsere Mitarbeiter, nee. Damit die gut. So ein friedliches Leben führen. Darum kann es nicht gehen. Ne?
Guter Punkt. Du hattest anfangs gesagt, der Erfolgsfaktor ist der Mensch. Und auf den wollte ich jetzt auch raus. Ja. Wenn jetzt einige Unternehmen diese Wettbewerbssituation über noch mehr, ich sag mal, härtere KPIs mehr nutzen, ganz viele zeitsparende, intelligente Tools. Wir sind hier die AI-Weltmeister. Das ist ja durchaus eine Strategie, die man nachvollziehen kann. Und andere Unternehmen, und ich bin ja bei dir mit den Kuschelecken, das hat Enden. Und andere Unternehmen setzen massiv darauf, dass wir diese, sag mal, Grundfähigkeiten und Bedürftigkeiten von Menschen nutzen und sagen, dass wir als Mensch einfach uns auf unsere Kernwerte, da wäre ich jetzt zumindest in meiner Welt bei Reflexion, mal rückbesinnen und sagen, was sind denn unsere wirklichen Stärken und wie kann man denn die als Wettbewerbsvorteil für alle nutzen. Nicht um permanent wieder Shareholder Value zu steigern, sondern um in meiner Welt wieder den Stakeholder Value zu steigern, dass es uns allen gut geht, dass wir stabile Jobs haben, dass wir in denen zurechtkommen, dass wir nicht verzweifeln an komischen Umbrüchen. Was denkst du dazu?
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Mir hat mein Unternehmer aus dem Odenwald gesagt in einem Interview, Profit oder Gewinn sei ein angenehmer Nebeneffekt seiner Tätigkeit.
So würde ich das auch sehen.
Das heißt, er hat verstanden, dass wirtschaftliche Aktivität nicht Kennzahlen gesteuert sein kann, sondern etwas damit zu tun hat, ob Menschen gemeinsam sinnvoll arbeiten. Und das praktiziert er auch in seinem Unternehmen, wie ich ihn erlebt habe. Und ich glaube, wenn wir uns auch an so großen Leuten orientieren wie Antonowski, der das Kohärenzgefühl entdeckt hat, also der das Gefühl des Zusammenhangs, dass ich also in meiner Welt eine sinnvolle Tätigkeit habe, dass ich verstehe, was passiert und dass ich in der Lage bin, auch die Welt zu gestalten. Also wenn man das mal als Ideal formuliert, dann kann man ja überlegen, treffen meine Arbeitsplätze, die ich schaffe, ungefähr auf diese Beschreibung zu? Oder wo kann ich was verändern, dass tatsächlich so etwas wie ein Verstehen und Gestalten und eine Sinnhaftigkeit möglich wird? Denn dann bin ich ganz auf der Seite der sogenannten Salutogenese, auch so ein kompliziertes Wort, bedeutet, das sind Wege, wie Menschen gesund werden und wie sie krank werden. Ja, genau. Und wenn man dieses Konzept einfach mal ein Stück weit verinnerlicht und sich als Marschrichtung für die Eigengestaltung des Unternehmens vornimmt, dann kann man vielleicht manche Situationen anders und besser beurteilen. Und wir sind mit unserem Buch Mensch, Mensch, Mensch ganz stark der Überzeugung, dass vieles, was heute passiert, wir haben davon schon gesprochen, von diesem zahlenbasierten Controlling und so weiter, dass das die menschlichen Möglichkeiten einengt, einengt, einengt. Und ich habe es selber erlebt bei der Arbeit, dass viele Menschen sich schrumpfen, wenn sie solchem Druck ausgesetzt werden. Und sie werden arbeitsbereit und leistungsfähig, wenn sie atmen können, wenn man ihnen Freiheit gibt, wenn man ihnen Entscheidungen einräumt. Und ich glaube, wenn man das mal erlebt hat, wie unterschiedlich Menschen reagieren, dann müsste man eigentlich langsam verstehen, dass wir mit diesem alten Konzept des Druckmachens, der Profitsteigerung, der Gewinnmaximierung, der absoluten Effizienzsteigerung und so weiter, dass wir da unsere Welt mehr kaputt machen, als dass wir sie gesunden lassen.
Ja, das würde ich also 100% sofort unterschreiben. Das heißt also, das Appell an Unternehmer wäre, also die, die das noch nicht machen, wäre eigentlich 180 Grad Wandel.
Wir laufen darauf zu, weil der Klimawandel ist eine Tatsache. Unsere sozialen Verwerfungen werden immer größer. Die AfD hat gerade 30% geholt in Sachsen und in Thüringen. Das sind alles Alarmzeichen einer Umgebung, einer Welt, die danach schreit. Wir wollen wieder mehr Menschlichkeit in unser Leben hineinbekommen. Und ich denke, dieser Weg der Selbstreflexion, des über sich selbst Nachdenkens ist für jeden von uns extrem wertvoll, aber gerade auch für Unternehmer. Und Thomas hat da so eine schöne Idee entwickelt, die ich gerne noch erzählen möchte. Und zwar sagt er, wir haben ja im Leben die Möglichkeit, immer wieder Erfahrungen zu machen. Also wir rennen irgendwo gegen eine Mauer, holen uns eine blutige Nase, merken, oh, lass uns doch mal was bisschen anders ausprobieren oder auch nicht. Und dann rennen wir wieder gegen die Mauer und so geht es immer weiter, weiter, weiter. Viele Menschen kommen aus der Situation der ständigen blutigen Nase eigentlich gar nicht heraus. Okay. Und Thomas sagt so schön, es gibt eine Abkürzung. Wir müssen ja nicht jedes Mal uns die blutige Nase holen, sondern wenn wir anfangen, über die Situation nachzudenken, im Sinne einer Selbstreflexion, dass wir über uns selbst nachdenken, was passiert denn eigentlich gerade, wenn ich jetzt weiterrenne, dann können wir eine Abkürzung nehmen. Und dann kann die Selbstreflexion uns von sehr viel Leid und Ärger befreien, im Grunde genommen, weil über das Nachdenken über uns selbst kommen wir zu Lösungsansätzen, die wir sonst nicht gesehen hätten. Aber dazu müssen wir die Bereitschaft haben, und das finde ich immer sehr wichtig, die eigenen Schmutzecken anzugucken, mal zu schauen, was ist eigentlich mit mir los und nicht immer die Schuld bei anderen zu suchen, sondern einfach mal zu schauen, was sind denn meine Anteile an diesen Dingen, wo sind denn meine Kränkungen, wo sind denn meine Verletzungen und gehe ich damit so um, dass ich damit souverän handle oder lasse ich meinen Ärger immer auf anderen Leuten runterprasseln, die dann dafür den Kopf hinhalten müssen, dass ich gar nicht meine eigenen seelischen Abgründe kenne. Das finde ich einen sehr wichtigen Ansatz, diese Selbstreflexion im Sinne von Selbsterkenntnis.
Das sind spannende Handlungsfelder, so im Tagesalltag eines Unternehmers. Wie machen wir jetzt einfach so ganz normale Leute, und ich glaube, das ist auch alles verständlich. Da würde ich mir ja jetzt die Frage stellen, ja, was der Ingo Leibner da erzählt, das hört sich alles vernünftig gut an, ist alles nachvollziehbar, hat alles Logik, würde ich auch gerne machen. Wie fange ich denn da so ganz konkret im Tagesalltag mit an? Wie mache ich denn das so ganz pragmatisch?
Wir können uns einfach mal für 10 Minuten am Tag oder auch für 5 Minuten mit einer Tasse Kaffee in eine ruhige Ecke setzen und einfach mal den Kurzausstieg machen aus unserem umtriebigen Leben, wo das Telefon klingelt und wo ständig E-Mails reinplotzen. Wir ziehen uns einfach mal für 5 Minuten systematisch raus und trinken unsere Tasse Kaffee und lassen die Gedanken schweifen. Das muss noch gar keine große Reflexion sein, sondern erstmal so eine Art Denkpause, die ich mir gönne.
Eine Denkpause, okay.
Das kann ich ausbauen, indem ich sage, ich gehe demnächst mal im Wald spazieren, auch ohne Handy zum Beispiel, damit ich nicht erreichbar bin, und schaffe mir dadurch eine Umgebung, die das Denken anregt. Weil vieles, was mit Selbstreflexion zu tun hat, mit dem Denken über sich selber, entsteht dadurch, dass wir in einer angenehmen, positiv ruhigen Umgebung sind. Ein Wald zum Beispiel oder ein Feld, auf dem wir spazieren gehen.
Einer der Gründe, warum ich ja mit den Leuten wandern gehe.
Genau. Wir können verschiedenste andere Dinge tun. Wir können sagen, wir machen eine 360-Grad-Betrachtung zu einem bestimmten Thema. Das ist dann wie wenn ich ein Auto stehen habe. Und dann gehe ich erstmal ein kleines Stück um das Auto rum und gucke auf das Auto von der Seite und dann von hinten und dann von dort. Und dann sehe ich ja, dass das Auto ganz verschiedene Sichtweisen eigentlich erfordert, wenn ich es zum Ganzen erfassen will. Das sind auch so Techniken, wo man sagen kann, okay, wir machen jetzt mal bei dem Problem XY eine 360-Grad-Betrachtung, gehen außen drum rum. Ja? Und dann ein ganz wichtiger Moment ist, Abstand zu eigenen Emotionen versuchen zu gewinnen. Also ich habe das im Buch als Beispiel mit der E-Mail formuliert. Ja? Also man stelle sich vor, es kommt eine E-Mail rein und die ist echt zum Kotzen. Ja? Und man muss eigentlich sofort dagegen schießen und sagen, was bist du für ein Spinner, dass du mir so eine E-Mail schreibst. So, das ist die erste große Wallung, die uns oft begegnet. Ja. Und dann kann man ja erstmal sagen, okay, also jetzt atme ich mal durch. Jetzt lege ich das Thema E-Mail-Antwort komplett auf die Seite. Wenn ich ganz mutig bin, schaffe ich es bis zum nächsten Tag, dass ich einfach sage, ich lasse mal eine Nacht drüber gehen und lasse es reifen, was ich mir da überlege als Antwort. Und auf diese Weise komme ich zur Ruhe in mir selbst ein Stück weit. Da muss ich nicht meditieren, sondern einfach nur gucken, wie mein emotionaler Pegel langsam wieder runterfährt. Und ich denke, man kann ganz oft erleben, wenn man so eine bewusste Distanzierung zu so einer E-Mail durchführt, und das ist ja dann auch eine Distanzierung zu einem eigenen seelischen Aufwallen sozusagen, dass man dann am nächsten Tag viel sachgerechter und klarer seine Antwort formulieren kann, wie wenn man gleich im ersten Prass losgeschossen hätte.
Interessant. Mir hat neulich jemand erzählt, Freiheit ist der Moment zwischen Impuls und Reaktion. Also der Impuls ist, die E-Mail kommt. Ich habe keine Freiheit, ich reg mich sofort auf und schreibe eine Antwort mit allen möglichen Folgen. Jetzt setzt Freiheit ein, weil ich selber gestalte, weil ich selbst reflektiere, weil ich resilient bin, zu sagen, du lässt ihn mal bis morgen liegen, beruhig dich wieder. Ich entscheide bewusst, da nicht so dran zu antworten oder die Tasse Kaffee zu nehmen, in den Wald zu gehen, an der See zu sitzen, es bis morgen liegen zu lassen, was auch immer die Entscheidung ist, und dann erst zu reagieren, reflektierte hoffentlich. Und dieser Moment, der schafft ja, ohne Kuschelecken, der schafft ja tatsächlich Freiheit.
Genau.
Der nimmt den Stress raus, der schafft Selbstbestimmung, der schafft einen Rahmen, der schafft einen Halt, weil ich mir ja auch einen Kopf machen kann, wenn ich jetzt so oder so antworte, welche Konsequenzen hat es denn und bin ich bereit, die zu tragen? Will ich die?
Und das Spannende ist ja, das ist ja auch ein Stück Selbstbeobachtung. Und das Spannende ist ja, alle Menschen, wir, ich, du und ich, wir merken dann in solchen Momenten, wie so eine Wallung nach oben steigt, wie so eine Wut oder so ein Ärger entsteht und fast den Magen auffressen kann, wenn es ganz übel kommt. Und dann merken wir plötzlich, wie das wieder weggeht. Und durch diese Selbstbeobachtung lernen wir mit diesen Gefühlen besser umzugehen, nicht indem wir sie unterdrücken und beiseite schieben, weil die sind da, die lassen sich einfach nicht wegdiskutieren im Grunde genommen, aber wir können einen anderen Umgang damit finden und das ist eben sehr wertvoll, gerade auch für Unternehmer, die ihr Unternehmen leiten wollen und die hoffentlich auch in erster Linie auch an rationalen Entscheidungen interessiert sind und nicht aus reiner Bauchgefühligkeit heraus handeln, wobei das auch seinen Sinn mag. Machen kann.
Das hat durchaus Charme. Ja, klar. Zumindest wäre das, wenn wir jetzt nochmal an die Barney-Welt denken, jetzt werde ich da, ich übertreibe es jetzt, rumgeschubst und bin Opfer oder ich gestalte es selbst und bin dann wieder Gestaltender. Ich will nicht sagen Täter, das hört sich jetzt komisch an, aber ich habe es dann selber im Griff. Also das Thema Resilienz, ich weiß, ich kann das, ich habe da Lösungen für, haben wir auch schon tausendmal erprobt, funktioniert auch, gibt ja eine andere Sicherheit wie brüchig, angsterfüllt, wie auch immer, oh Gott, was da schon wieder auf mich zukommt. Und die Menge der Informationen in Rundfunk, Fernsehen, Presse, Social Media, die ist ja eher sehr gewaltig in die andere Richtung, umso wichtiger ist eine Gegenposition zu haben.
Und was wir versuchen auch in unserem Buch zu entwickeln, ist eine Art Modell, wie Mitarbeiter ganz unterschiedlich ticken, weil das halten wir auch für was ganz Wichtiges. A, für die Selbstreflexion und B, auch um andere Menschen besser einschätzen zu können. Und wir haben ein sehr einfaches Modell, das ist der Charme dabei. Thomas hat es das EIAM-Modell genannt und da steht eben das E für Enthusiast, das I für Integrator, das A für Analytiker und das M für den Macher. Das sind im Prinzip vier psychische Grundkonstitutionen, die wir im Unternehmen oft antreffen. Also der Enthusiast ist begeistert von Projekten, er will gleich die Welt verändern und rennt los und sagt, wir müssen das und das machen. Und wenn das nicht gleich klappt, ist sein Interesse auch ganz schnell wieder erloschen. Ne? Das ist so ein bisschen so das Klischee des Enthusiasten. Der Macher ist jemand, der total an der Durchsetzung orientiert ist. Der will das umsetzen, das Projekt. Und zwar mit Nägeln mit Köpfen und am besten heute, damit es auch wirklich gut funktioniert.
Fakten schaffen.
Fakten schaffen, genau. Gut. Und der Analytiker, das ist so jemand, der kann ganz tiefe Analysen fahren, der kann Daten auswerten, der kann Studien lesen ohne Ende, verschafft sich dadurch natürlich einen riesen Überblick über ein Thema, aber ist natürlich auch ein Stück weit zögerlich bei Entscheidungen, weil er weiß ja, es gibt noch die Studie A, B und C und erst wenn er die gelesen hat, kann er eigentlich zum Schluss kommen, wie es gehen könnte. Das sind so die Seiten des Analytikers. Er ist sehr wertvoll, das Unternehmen, weil er mit den Daten gut arbeitet, aber er kann natürlich auch die Bremse treten. Ne? Und die vierte Figur, die wir geschaffen haben, das ist jetzt der Integrator.
Okay,
Integrator. Der Integrator ist jetzt jemand, der am Sozialen sehr interessiert ist, der dafür sorgt, dass die Chemie stimmt zwischen den Leuten. Der kommt dann mal mit einer Tasse Kaffee ins Büro rein und sagt, komm, lass uns mal eine Tasse Kaffee trinken, erzähl mir mal von deinem letzten Urlaub. Und das hat ja so dieses, das ist so diese positive Seite, aber das hat natürlich auch etwas Schwieriges, weil sobald der Integrator in seinem Wohlbefinden gestört ist, wird er leicht zum Mobbingopfer im Grunde genommen. Das sind so die Polaritäten. Also wenn man diese vier Typen mal sich so vor Augen führt, den Integrator, den Enthusiasten, den Macher und den, wen hat du jetzt noch? Den Analytiker, genau. Dann ist es jetzt spannend, darüber nachzudenken, wie die verschiedenen seelischen Eigenschaften bei den Leuten zutreffen, bei der Kommunikation, ihrem Sozialverhalten und so weiter und so fort. Und dann merkt man plötzlich, boah, da ist ja ganz viel zu erkennen, was man auch in der Realität sieht. Ne? Also wir hatten ja vorhin von dem Beziehungstyp gesprochen. Also dass die Beziehung ein wesentlicher Grund ist für menschliche Grundeigenschaften, die wir gerne haben wollen. Das können wir gut dem Integrator zuordnen. Ne? Diese Beziehungslogik, ne? Dass er gerne in Beziehungen lebt. Wir können beim Analytiker diese analytische Ebene wiederfinden, die wir auch schon hatten, nämlich Orientierung und Kontrolle. Der Analytiker will wirklich alles auch unter Kontrolle haben. Der Macher stürmt voran und macht gerne etwas. Da können wir dann sagen, dass er sehr stark daran auch orientiert ist, seinen Selbstwert zu stabilisieren. Das können wir ihm auch als Eigenschaft zuweisen. Und zu guter Letzt der Enthusiast, der so begeisterungsfähig ist, der ist ja mehr so auf der Lustvermeidungsebene, also auf Unlustvermeidungsebene unterwegs, sodass wir also eine ganze Reihe von seelischen Eigenschaften diesen Typen zuordnen können. Und wir finden jetzt in der Realität natürlich auch Mischtypen. Jeder von uns ist eine Mischung aus diesen vier Gestalten. Wir sprechen dann vom Schwerpunkt, der sich abzeichnet. Und diese einfache Terminologie im EIRM-Modell hilft uns selber besser zu erkennen, wer sind wir eigentlich, wo ist denn eigentlich unser Schwerpunkt. Und wenn wir jetzt Teams betrachten und Fortbildung machen
wer für ist
Teams,
da
dann ist es sehr spannend zu überlegen, wer ist denn da eigentlich wie gestrickt in dem Schwerpunkt. Und dann stellt sich die Frage, was passiert denn, wenn jetzt ein Analytiker in der Diskussion auf den Macher prallt? Was passiert denn dann wohl?
Das könnte ein bisschen stressig werden.
Das könnte für beide Seiten sehr stressig werden. Ne? Der Macher wird sich gehemmt fühlen in seinem Ton und der Analytiker in seiner Ernsthaftigkeit nicht ernst genommen fühlen. Ne? Und so kann man dann ganz viel über Konstellationen nachdenken und über Lösungen nachdenken. Und wenn es gut läuft, kommt man dahin, Teams, die diese Rollen gut besetzt haben mit den Leuten, wo die Leute sich dessen klar geworden sind und Transparenz herrscht über diese eigenen Wesenszüge und die der anderen, die können auch sehr gut miteinander arbeiten. Und das wäre auch eine Grundlage für eine Unternehmenskultur, von der wir vorhin gesprochen haben, dass wir eben Sinnhaftigkeit und soziales Verhalten fördern und damit eigentlich als Unternehmen sehr viel wettbewerbsfähiger werden können, wenn wir einfach nur die Knute schwingen.
Also da müsste man ja tatsächlich die Unterschiedlichkeit als Zugewinn feiern. Also wir haben jetzt diesen blauen und den roten, also würde ich sagen den Analytiker und den Macher. Andere Welt, andere Begrifflichkeit. Wenn wir die jetzt in einem Team hätten und wir würden die Stärke des Analytikers nicht im ja, aber guck mal hier, guck mal da, wie rechnet sich das denn? Sondern wirklich zu sagen, der hinterfragt es, der guckt auch nach vorne, der hat eine Systematik, der hindert uns daran, viel zu schnell Fehler zu machen. Der wird zwar ein bisschen bremsen, aber es wird am besten am Ende die bessere Entscheidung und den Macher, der dann gleich vorweg stürmt, der sich jetzt eigentlich bestärkt fühlt dann durch den Analytiker, weil er sagt, guck mal, das ist gut alles in die Richtung und jetzt denken wir noch an die drei Punkte und dann haben wir die bessere Lösung, wie wenn der eine nur analysiert hätte und nichts gemacht und der Macher irgendwie ohne Analyse schon einmal losgedüst wäre. Das hätte uns einen Haufen Fehler gekostet. Also dann würde die Unterschiedlichkeit müsste dann als Zugewinn gefeiert werden, als Kultur.
Wird ja auch an vielen Stellen schon gemacht in der Managementliteratur, wo von Diversity die Rede ist. Also Diversity ist ja nur ein anderes Wort. Verschiedenheit, Unterschiedlichkeit, wo eben auch oft betont wird in der Literatur und auch schon in vielen Leitfäden, dass eben die Unterschiedlichkeit der Menschen letztlich produktiv ist und ein homogenes Miteinander durchschwimmen eigentlich gar nicht so förderlich sein kann.
Nee, viel zu wenig Ecken, viel zu wenig Dynamik. Genau. Du hast auch in deinem Buch über, nennen wir es mal auf Deutsch, Verletzlichkeit, über Vulnerabilität gesprochen und auch darüber, dass es dann lohnt, dass Resilienz im Prinzip das Aushalten von Verletzlichkeiten oder das, nennen wir es so, das eine große Rolle spielt. Wieso, was ist denn so mit der verletzbare Mensch? Was verstehst du darunter?
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Naja, der verletzbare Mensch, das sind wir alle. Wir sind alle mehr oder minder verletzbar und wir haben mehr oder minder starke Ritterrüstungen an, um durchs Leben zu kommen. Und der eine ist etwas schneller verletzbar, der andere weniger verletzbar. Und das Spannende der Resilienzforschung ist ja, dass wenn jetzt eine Krise nicht zum Selbstmord führt, sage ich jetzt mal, sondern überlebt wird und produktiv verarbeitet wird, dass das die Resilienz sogar stärken kann, also die Fähigkeit, weitere Krisen, spätere Krisen besser durchzustehen. Und insofern sollten wir uns immer klar machen, dass Menschen eben eine Grundvulnerabilität haben aus verschiedenen Faktoren. Das ist einfach so gegeben. Und als Arbeitgeber sollte man eben darauf achten, wie man damit umgeht. Also ich habe ein Beispiel aus dem Interview für Econo auch ins Buch aufgenommen. Da hat ein ehemaliger Pfarrer ein Unternehmenskonzept, ein Beratungskonzept entwickelt, Unternehmen bei Todesfällen und bei ähnlich schweren Krisen zu beraten. Der hat quasi das Thema aus der Tabu-Ecke rausgeholt. Und der erzählte mir folgende Geschichte. Da war am Vormittag noch die Beerdigung des Mannes von einer Mitarbeiterin. Und der Arbeitgeber sagte dann zu der Frau, und um 16 Uhr kannst du dann wieder zur Arbeit kommen. Kann man und das machen. Sind natürlich Unsensibilitäten, die schon grob fahrlässig sind im Grunde genommen, weil sie eben die Vulnerabilität dieser Frau in keiner Weise ernst nimmt. Also wir würden immer sagen, jetzt bleib mal 3 Wochen weg und komm dann wieder, wenn du mit deiner Trauerarbeit weitergekommen bist, im Grunde genommen. Aber in einer Welt, die immer nur glänzt und wo schneller, weiter, mehr das Motto ist, verschleiern wir solche Situationen ja auch sehr gerne. Und wir vergessen, wie zerbrechlich eigentlich das menschliche Leben sein kann. Und da habe ich noch eine interessante Geschichte aus der Barney-Welt, die sehr bildlich ist. Die finde ich eigentlich auch sehr schön. Und zwar, die Barney-Welt fängt ja mit dem B an, mit dem Brittle, mit der Zerbrechlichkeit. Mhm. Ne? Und in einem großen Maßstab haben wir das bei der russischen Gasversorgung erlebt. Okay. Wir haben seit den 70er Jahren konstante Gasversorgung gehabt. Selbst die Sowjets als kommunistischer Feind haben regelmäßig Gas geliefert. Es war nie irgendwie in Frage gestellt, dass diese Gasimporte brüchig werden könnten. Mhm. Und wir sind als Land und als Bundesregierung hier dem sogenannten Turkey-Effekt aufgesessen. Und den finde ich sehr schön, weil er sehr bildhaft ist. Das ist ein
schönes Beispiel, weil der muss erklären, der ist gut.
Der Turkey-Effekt
ist schön. Da fallen wir ja alle gerne rein.
Ja, genau. Also der Turkey-Effekt ist, der Turkey, der Truthahn, sitzt auf dem Bauernhof und lebt 100 Tage und wird gefüttert und es geht ihm gut und er fühlt sich richtig wohl. Dann ist er weitere 100 Tage auf dem Bauernhof, er fühlt sich immer noch prächtig und er wird gut gefüttert, es geht gut. Dann ist er nochmal beim 300. Tag, denkt er, paradiesische Zustände. Ich bin wirklich im Himmel angekommen. Ich werde ja jeden Tag mit Leckereien versorgt. Und dann ist es ein Tag vor Thanksgiving. Und dann ist klar, was passiert. Der Turkey wird sein Leben aushauchen, obwohl er bis zum Tag 364 geglaubt hat, diese Welt ist perfekt. Ich werde jeden Tag gefüttert. Mir geht es einfach wunderbar und gut. Und diese Brüchigkeit in unserer Welt, die wir inzwischen immer stärker erleben, sowohl auf der personellen, auf der persönlichen Ebene, wie auch auf der nationalen und globalen Ebene, damit müssen wir uns auseinandersetzen, wie wir damit umgehen. Und das hilft es eben nicht, Vulnerabilität als Thema wegzudiskutieren und zu sagen, das geht uns nichts an, sondern müssen auch in diese Tiefen der Menschlichkeit hineinkommen, damit wir eben gemäß unserem Motto Mensch, Mensch, Mensch wirklich mal dahinschauen, was ist wichtig für uns als Menschen und nicht nur als, ja, als Arbeitsfaktor sozusagen.
Spannend. Da sind ja jede Menge gute Aspekte drin. Also ich glaube, Leute, ihr müsst das Buch dann kaufen und lesen natürlich. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Wir haben tatsächlich ja schon 41 Minuten geplauscht. Ein guter Zeitpunkt, mal zu überlegen, was würdest du denn unseren lieben Hörern noch so 1, 2, 3 Tipps mit auf den Weg geben, wenn sie anfangen, sich mit dem Thema Selbstreflexion als Erfolgsfaktor zu beschäftigen?
Ich würde am liebsten das aufgreifen, was ich vorhin im Zusammenhang mit der E-Mail beschrieben habe. Dieses Innehalten, zur Ruhe kommen, innere Distanz zu den eigenen Gefühlen aufbauen und das mit Hilfe von einer Tasse Kaffee, 5 Minuten am Tag oder ein schöner Waldspaziergang oder. Und ich glaube, das ist ja wirklich der Weg, wie wir mit uns selber ins Reine kommen ein Stück weit und uns aus dieser Herrschaft der Gefühle ein Stück weit auch befreien können. Nur wenn wir das schaffen, dann entwickeln wir tatsächlich einen freien Willen, eine Freiheit, selbstbestimmt zu entscheiden, was wir wollen. Mhm. Und das sind Dinge, die gehen eigentlich jeden Menschen an. Ob er jetzt Unternehmer ist oder Arbeitnehmer, das spielt eigentlich keine Rolle. Perfekt. Das sind alles Dinge, die uns alle als Menschen beschäftigen und angehen. Und deswegen würde ich sagen, ich wünsche mir mehr Umsicht mit uns selbst, dass die Menschen zur Ruhe kommen, hinschauen und nicht mehr in jede Falle hineinrennen, die ihnen ihre eigene Seele stellt.
Ein guter Wunsch.
Ja.
Dann lassen wir den einen ultimativen Tipp und ich glaube, den lassen wir einfach so stehen. Der wird nicht besser, wenn wir jetzt noch 2, 3 draufhängen. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Punkt ist, aus dieser Hetze im Tagesalltag, Tasse Kaffee, Tasse Tee, Ruhe nehmen, Waldspaziergang, zu sich kommen. Wow.
Anspruchsvoll, aber machbar.
Es kostet ja außer Disziplin eigentlich nichts.
Genau.
Könnte man sofort, so wie du, direkt gleich morgen anfangen. Tasse Kaffee nehmen, Tasse Tee nehmen, um die Ecke gehen, Waldspaziergang. In Ruhe haben Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Schlusspunkt ist. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Ingo, für die Insights, für das Engagement. Ich glaube, ihr habt erkannt, dass da ziemlich viele spannende Themen sind, die wir jetzt hier auch nur angerissen haben. Also das war ja eine ganz umfassende Welt zu sagen, inklusive Sozialkritik und vielen Punkten. Und zur Ruhe kommen, Kaffee holen. Also holt euch einen Kaffee, kommt zur Ruhe, lasst sacken. Herzlichen Dank, Ingo. Und schön, wenn du nächste Woche, übernächste Woche, alle zwei Wochen sind wir dabei, wenn du nächste in zwei Wochen wieder dabei bist und bis dahin hoffentlich eine ganze Menge kleine Pausen gemacht hast, zu dir gekommen bist, zur Selbstreflexion. Und überlegt hast, wie machst du deine eigene Welt ein wenig stabiler. Vielen Dank, Ingo.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.